Ich freue mich, euch wiederzusehen, auch die, die heute neu dazugekommen sind. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist bekannt, Ernst-Gerhard Fitsch. Ich bin 40 Jahre lang Pastor gewesen, ungefähr 40 Jahre lang, in Baptistengemeinden in Berlin, in Worms und 20 Jahre in der Schweiz, in Bülach und in St. Gallen und bin jetzt im Ruhestand in Freiburg seit fast 10 Jahren. Ich habe mich Zeit meines Dienstes eigentlich gern mit der Offenbarung beschäftigt. Und ich finde sie sehr, sehr wichtig und wertvoll und einen enormen Gewinn, die Offenbarung zu lesen. Nicht unbedingt alles zu verstehen, ich verstehe noch lang nicht alles, aber sie zu lesen und darauf zu hören, was Gott uns in die Situation hinein sagt. Und ich habe in diesen langen Zeit des Lesens und Arbeitens daran, an der Offenbarung, viel gelernt. Ich möchte euch auch da erstmal eine Vorbemerkung machen, bevor ich in das Thema heute Abend einsteige. Es gibt ja viele Schriften über die Offenbarung und zur Offenbarung und mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Ich habe viele Bücher kennengelernt, die eine Zeit lang sehr populär waren, die Bestseller waren. Zum Beispiel das Buch, vielleicht kennen es einige von euch, Alter Planet Erde, wohin? Millionen, hohe Millionenauflage. Ich habe es auch begeistert gelesen und viele andere. Das Buch ist längst überholt, vieles hat sich überhaupt nicht bewahrheitet, ist gar nicht eingetreten, aber es war zu seiner Zeit eben sehr populär. Und so habe ich eine Reihe von anderen Büchern kennengelernt, die so sensationell waren, wo gesagt wurde, das ist jetzt das, was sich hier erfüllt. Und das ist jetzt das, hier erfüllt sich das. Damals zum Beispiel, als die EU noch aus 10 Staaten bestand, da hat man die 10 Häupter des Drachen identifiziert. Ah ja, das ist Europa, das Römische Reich, das wieder auferstanden ist. Europa. Inzwischen hat Europa 27 Mitgliedstaaten und nicht mehr nur 10. Und das, was damals so auf der Hand zu liegen schien, ist von der Geschichte weiter überrollt worden. Und so geht es mit vielen anderen Dingen. Und das hat mich vieles gelehrt, diese Erfahrung mit solchen Büchern und Auslegungen. Und ich lade euch ein, in diesen Abenden einmal einen anderen Zugang zur Offenbarung mitzugehen. Auch wenn ihr dem vielleicht nicht gleich zustimmen mögt, aber zunächst mal einfach hinzuhören, was daran ist, ob man da nicht mitgehen kann. Denn ich lege die Offenbarung nicht sensationell aus, dass ich sage, hier erfüllt sich das und hier erfüllt sich das. Das gab es zu allen Zeiten. Luther hat zu seiner Zeit die Türken darin gefunden und dass hier die Endzeit kommt und der Herr wiederkommt und wir wissen, dass noch viele Jahrhunderte vergangen sind. Und so ist es immer wieder geschehen. Ich suche keinen solchen sensationellen Zugang, dass ich euch sage, jetzt ist diese Stelle gerade dabei, sich zu erfüllen. Ich gehe nicht spekulativ heran, sondern ich habe gelernt, gründlich am Text zu arbeiten, den Text wirklich gründlich zu studieren, was dort steht, was das damals bedeutet hat, und was es für uns heute bedeuten kann. Die Ergebnisse sind manchmal ganz anders als das, was in anderen Büchern gelesen wird. Ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, liegt auch hinten aus. Die Ergebnisse meiner Arbeit sind anders als manche anderen Bücher über die Offenbarung, aber sie sind von vielen ernsthaften, treuen Bibelauslegern gedeckt. Also es ist keine eigene Sondererkenntnis, sondern ich verdanke sehr viel zum Beispiel dem Kommentar von Adolf Pohl in der Wuppertaler Studienbibel. Adolf Pohl war wirklich ein begnadeter Theologe, der in die DDR gegangen ist. Er hatte hier im Westen studiert, Theologie studiert, ist aber dann in die DDR gegangen, um dort Gott zu dienen, in ganz schwierigeren Verhältnissen. Und er war ein begnadeter Mann Gottes und Theologe. Und auch Gerhard Meyer, vielleicht kennen einige diesen Namen, er leitet das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Das sind wirklich gründliche Theologen, mit denen ich mich da auch im Einklang finde. Also keine Sonderlehre, die ich irgendwo vertrete, sondern es entspringt einer gründlichen Arbeit am Text. Und ich habe gelernt, die Offenbarung nicht an der Oberfläche zu lesen und schnell mit Zeitereignissen zu identifizieren, sondern ich versuche wirklich in den Text und das, was er aussagt und bedeutet, mit Gebet einzudringen. So, soweit meine Vorbemerkung. Heute kommen wir an Offenbarung 11, Vers 3 bis 14 und ich lese erstmal den Text vor. Und ich will meine zwei Zeugen bestimmen und sie sollen weissagen, 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Trauerkleidern schreibt hier die Lutherbibel. Es sind, wörtlich steht dort im Urtext, ich habe den Urtext übrigens auch immer dabei, ein härenes Gewand, härene Gewänder, die trug man bei Trauer, aber auch zu anderen Zeiten. Ich werde später noch darauf zurückkommen. Also angetan mit härenen Gewändern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden. Und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und Menschen aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname 3 Tage und einen halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden. Denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott. Und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der 10. Teil der Stadt stürzte ein. Und es wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen, deren Namen bekannt waren. Und die anderen erschraken, und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das 2. Wehe ist vorüber. Siehe, das 3. Wehe kommt schnell. Bei diesem Text gibt es 2 Möglichkeiten, heranzugehen und ihn auszulegen. Einmal kann man ihn verstehen wie eine Reportage, dass also ein Ereignis kommt, dass 2 Männer auftreten in einer bestimmten Stadt, dass sie mit großer Vollmacht das Evangelium verkündigen und dass sie schließlich Widerstand erleben, getötet werden und die Leute freuen sich darüber und dann werden sie wieder auferweckt und sie werden in den Himmel aufgenommen. So, das, die eine Möglichkeit, den Text zu verstehen, ist, es ist eine Reportage von einem zukünftigen Geschehen, das man heutzutage vielleicht auf dem Fernsehen verfolgen könnte. Die 2. Möglichkeit ist, also bei der 1. Möglichkeit möchte ich noch dazu sagen, wenn es sich um eine solche Reportage eines Ereignisses handelt in der Zukunft, dann besteht für uns eigentlich nur die Aufgabe, aufmerksam zu gucken, wo treten die auf? Ah, das ist es. Und dann ist es soweit. Aber dann hätte dieser Text für alle Generationen, die Jahrtausende, die schon vergangen sind, die Jahrhunderte, die vergangen sind, hätte für all diese Menschen, die die Offenbarung gelesen haben, eigentlich keine Bedeutung. Und wir hätten nur die Aufgabe, na, schauen wir mal, warten wir es mal ab, bis sie kommen. Das ist die eine Möglichkeit, diesen Text zu betrachten und zu verstehen. Die andere Möglichkeit ist, dass dieser Text eine Bedeutung hatte, auch für die damaligen Leser, und eine Bedeutung und eine Aussage hat auch für uns heute. Dass also ein Text ist, der für die ganze Geschichte, seit die Offenbarung geschrieben wurde, gilt. Und in diese Auslegung möchte ich euch heute einmal mit hineinnehmen und euch einfach mal einladen, mir darin zu folgen. Und am Ende, auch wenn euch zwischendrin manchmal vielleicht die Frage kommt, na, ist das so richtig und gut? Am Ende werdet ihr vielleicht sagen, ob es gut ist, ob ihr dankbar dafür seid, ob es euch froh macht oder ob ihr dem nicht zustimmen könnt. Okay, darf ich euch dazu einladen? Aber bevor ich jetzt in den Text einsteige, möchte ich noch mal beten. Vater, ich muss daran denken, wie es ganz am Anfang der Bibel heißt, dass in der Abendkühle Gott zu seinen Menschen kam, nach dem Sündenfall. Und das ist so ein schöner Augenblick. In der Abendkühle nach getaner Arbeit kamst du zu deinen Menschen. Und vor dem Sündenfall war das einer der schönsten Augenblicke des Tages, die Begegnung mit dir. Und ich bitte dich, dass an diesem Abend, wo wir auch einen Arbeitstag hinter uns haben, dass wir hier so zusammen sind und du zu uns kommst, Herr Jesus, und dass du uns hilfst, das Wort zu verstehen und dass du uns Freude an deinem Wort schenkst, Liebe zu deinem Wort, Vertrauen zu deinem Wort. Das ist mein Anliegen und Wunsch, Herr Jesus, heute Abend. Amen. So.
Vorhin ging es noch.
Wunderbar. Das war eins soweit. Wer sind die beiden Zeugen, die hier genannt werden? Es gibt, wie gesagt, zwei verschiedene Auslegungen. Sind es zwei Einzelpersönlichkeiten, die irgendwann in der Zukunft auftreten, oder sind es Repräsentanten der Zeugengemeinde Jesu Christi? Das ist die andere Auslegung, dass es sich hier um Repräsentanten für etwas Größeres handelt, nämlich die Zeugengemeinde Jesu Christi. Es ist meine Überzeugung mit vielen anderen Auslegern, dass diese beiden Zeugen für die Gemeinde Christi als Ganze stehen, als Repräsentanten der Zeugengemeinde. Denn die Gemeinde Jesu ist ja berufen, Zeugen zu sein. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und werdet meine Zeugen sein, hat Jesus gesagt und hat sie so ausgesandt. Und die Gemeinde Jesu ist also eine Zeugengemeinde in dieser Welt. Und diese Auslegung besagt, dass diese beiden Zeugen praktisch Repräsentanten der Zeugengemeinde Jesu stehen, dass sie für die Gemeinde Jesu Christi stehen, von der Zeit der ersten Christen an bis heute. Und dann bekommt dieses Kapitel einen Sinn und eine Bedeutung und eine Relevanz für alle Zeiten, für alle Leser der Offenbarung. Nämlich für die Leser damals, denn sie verstanden sich als Zeugen Jesu Christi. Und zur Zeit des Johannes, im Griechischen heißt übrigens Zeuge, Martys, daher kommt das Wort Märtyrer. Zeuge sein bedeutete und bedeutet heute auch in vielen Ländern, dass es auch das Leben kosten kann. So war damals die Gemeinde, die eine Zeugengemeinde war, in einer Umwelt, wo es auch Verfolgung gab, stand in der Welt wie diese beiden Zeugen, die hier genannt werden. Und warum werden hier zwei genannt? Jetzt mögen Leute einwenden und sagen, ja, warum ausgerechnet zwei? Jesus hatte ja seinen Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das war und ist der Auftrag der Jünger und der Gemeinde Christi. Und die zwei Zeugen bedeutet, jede Aussage sollte nach der Bibel auf zweier oder dreier Zeugenmund beruhen. Ein Zeugnis war gültig, wenn zwei Zeugen das Gleiche sagten oder drei Zeugen. Darum ist ein Zeuge nicht ausreichend. Zweier oder dreier Zeugenmund. So stehen hier also zwei Zeugen als Repräsentanten der Zeugengemeinde Jesu. Und Jesus hat darum seine Jünger auch immer zu zweit ausgesandt, zu zweit und zweit. Jesus liebt nicht so sehr die Solisten, sondern er liebt die Teamarbeit, die Zweierschaft und die Gemeinschaft. Die Offenbarung ist nicht geschrieben, dass wir zuschauend und spekulierend warten, bis irgendwann in der Geschichte zwei Zeugen auftreten, die irgendwo diese großen Zeichen tun, sondern diese Worte, die hier stehen, die gelten uns als Verheißung und als Auftrag. Das ist mein Eindruck, den ich gewonnen habe von diesem Kapitel. Hier ist ein Zeuge, Zeuge vor Gericht. Ein Zeuge hat nur zu sagen, was er gesehen und gehört hat. Nun kommen wir zum Zeitraum des Zeugendienstes. Das geht. Die Zahlen der Offenbarung sind meistens keine vordergründigen arithmetischen Zahlen, sondern viele Zahlen der Offenbarung haben eine tiefere Bedeutung. Euch fallen sicherlich eine Reihe von Zahlen ein, die in der Offenbarung vorkommen. Welche Zahlen fallen euch da spontan ein? Und ihr merkt, das sind keine beliebigen Zahlen, sondern sehr biblische Zahlen, sehr gehaltvolle Zahlen. Welche Zahlen sind euch bewusst in der Offenbarung? Sieben kommt oft vor. 144.000. 666. 40. Auch ein sehr wichtiger biblischer Zeitraum. 12. 24, 3 und 4. Ihr merkt, das sind nicht beliebige Zahlen, sondern das sind schon bestimmte Zahlen. 3, die Dreieinigkeit Gottes, 4 Wesen vor dem Thron, 7. Und so haben Zahlen in der Offenbarung, auch 1000 übrigens, eine tiefere Bedeutung als nur eine Zeit- oder Zahlenangabe. Sie sind biblische Sinnzahlen. Und jetzt lesen wir hier, dass die Gemeinde der Zeugen wirkt 3,5 Jahre. 3,5 Jahre, das ist die Hälfte von 7. 7 ist die Vollzahl, 3,5 Jahre ist eine ganz typisch andere Zeit. Und 3,5 Jahre, die Hälfte von 7, sind gleichzeitig 42 Monate und 1260 Tage. Das ist also ein und derselbe Zeitraum. 3,5 Jahre sind 7, sind 42 Monate und 1260 Tage. Und wenn man die Offenbarung genau daraufhin studiert, wo kommt die 3,5 vor, dann kann man sehen, mit 3,5 Jahren wird in der Offenbarung die Endzeit genannt. Wenn von der Endzeit die Rede ist, ist nicht die 7-Zahl. Die 7-Zahl ist die vollkommene Zahl. Die Endzeit ist aber eine beschränkte Zeit. Vom ersten Kommen bis zum zweiten Kommen Jesu. Also Endzeit, das möchte ich nochmal betonen, ist für mich keineswegs eine Zeit, die jetzt, sagen wir, mit 1948 beginnt oder irgendwo, sondern biblisch gesehen hat die Endzeit begonnen mit dem Kommen Jesu Christi bis zu seiner Wiederkunft. Das ist biblisch gesehen die Endzeit. So schreiben es die neutestamentlichen Autoren. Also 3,5 ist die Zeit, ist die Endzeit. Und wenn 42 Monate genannt werden, dann wird ihr antichristlicher Charakter betont. Wenn 1260 Tage genannt werden, wird ihr geistlicher Gehalt bezeichnet. Ich lese mal, was Adolf Pohl dazu schreibt. Die Übersicht ergibt, dass die 3,5, 42 und 1260 zu den Sinnzahlen der Offenbarung gehören. Dabei beziehen sie sich auf den gleichen Zeitraum, nämlich auf die neutestamentlich verstandene Endzeit. Die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn. Liegt ihr antichristliches Gepräge im Blickfeld, wird die Zeit in Monaten angegeben. Kommt ihr geistlicher Gehalt zur Sprache, erscheint sie umgerechnet in Tagen. Ach, das war, ja. Das ist also die Hauptaufgabe der Gemeinde Christi, das Evangelium zu allen Völkern und allen Menschen zu bringen. Zu missionieren, mit anderen Worten, und nicht zu spekulieren. Einige kennen von euch vielleicht Otto Rieker, ein Pfarrer, der eine Biografie geschrieben hat, mit 60 Jahren fing mein Leben an. Er hatte ein Buch über Erweckung geschrieben und es war seine Lebenssehnsucht. Darum hat er gebetet und mit 60 Jahren hat er es erlebt in Adelshofen, dass Gott Erweckung schenkte. Und dieser Otto Rieker ist so einer meiner Vorbilder und meiner theologischen Lehrer. Also ich habe viel von ihm gelesen, ich war nicht in seinem Unterricht. Und Otto Rieker hat ein Büchlein geschrieben, Mission oder Tod heißt es, der Titel, ein kleines Büchlein. Und darin schreibt er, man kann entweder missionieren oder spekulieren. Und er sagt, die ersten Gemeinden der Christen waren missionierende Gemeinden. Und in den späteren Jahrhunderten kam dann der Geist, der griechische Geist auf der Spekulation, wo man viel nachgedacht hat und Bücher geschrieben hat und Theorien und Lehren aufgestellt hat und Schemata gezeichnet hat, spekulieren. Und Otto Rieker sagt, wenn wir nicht missionieren, sondern spekulieren, dann ist der Tod im Topf. Also, die Hauptaufgabe der Gemeinde Jesu Christi ist nicht, über viele Geheimnisse zu spekulieren, sondern das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Die Jünger fragten Jesus nach seiner Auferstehung, als er 40 Tage lang mit ihnen über das Reich Gottes sprach. Wir lesen das in Apostelgeschichte 1. Ja? Da fragten ihn die Jünger, Herr, stellst du zu dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Merkt ihr dieses Spekulieren, wann geschieht was und machst du das und wann kommt das? Und da sagt Jesus, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde. Mit anderen Worten, spekuliert nicht darüber, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein. in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Das war etwas anderes, als sich zurückzuziehen und zu spekulieren. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist also das Hauptereignis der Endzeit, der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi, die Verkündigung der Freudenbotschaft von Jesus in aller Welt. Nun kommen wir zum nächsten Punkt, Art und Umfang des Zeugendienstes. Eben habe ich über den Zeitraum des Zeugendienstes gesprochen. Der Zeitraum ist also die gesamte Zeit vom ersten bis zum zweiten Kommen Jesu, ist unsere Aufgabe, Zeugen des Herrn zu sein. Zweitens, Art und Umfang des Zeugendienstes. Diese Zeugen haben die Vollmacht, die Erde mit allen möglichen Katastrophen zu erschüttern. Und das deutet auf einen weltweiten Auftrag. Merkt ihr, hier steht, dass sie die Erde, wie heißt es genau, sie haben die Macht, ja, ich finde es jetzt nicht ganz so schnell, den genauen Vers, aber sie haben den Auftrag, die Erde zu erreichen und auch die Erde zu erschüttern mit allen möglichen Katastrophen. Und das deutet auf einen weltweiten Auftrag und auf eine weltweite Dimension. Wenn es sich nur um, bitte? Vers 6, danke schön. Da steht genau, diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen der Weissagung, und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, wie sie wollen. Es handelt sich also nicht um einen Dienst nur in einer Stadt, merkt ihr? Denn sie haben die Macht, die ganze Erde zu erreichen und zu schlagen. Das deutet auf einen weltweiten Auftrag und auf eine weltweite Dimension und nicht lediglich um eine lokale, etwa auf Jerusalem begrenzte Dimension. Und das spricht wiederum dafür, dass wir es bei diesen zwei Zeugen mit mehr zu tun haben als nur zwei Einzelpersonen, die irgendwann in einer Stadt auftreten. Doch was ist mit der befremdlichen Aussage in Vers 5 bis 6 gemeint? Ich will nochmal Vers 5 und 6 lesen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht, über die Wasser sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Was hat es mit dieser befremdlichen Aussage zu tun? Nun, wenn wir das genau lesen, dann merken wir, diese Verse erinnern an zwei Personen aus dem Alten Testament. Welche Personen fallen euch ein? Ganz genau. Elia war der, der den Himmel verschlossen hat für 3 Jahre, und Mose war der, der Wasser in Blut verwandelt hat, also die Ströme in Blut verwandelt hat, sie giftig gemacht hat. Ganz genau. Der Dienst der beiden Zeugen ist also beschrieben mit Anlehnung an das Beispiel von Elia und von Mose. Das heißt, sie werden ihren Dienst in der Vollmacht Gottes tun wie Mose und Elia. Und ich glaube, dass die Zeugengemeinde Jesu auch berufen ist, den Dienst des Zeugnisses in Vollmacht zu tun. So wie die erste Gemeinde gebetet hat in großer Bedrängnis: Herr, sieh du an auf ihr Thron und gib deinen Knechten Mut und Freiheit, dein Wort zu verkündigen, und strecke deine Hand aus zu Zeichen und Wundern durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. So haben sie gebetet und haben ihren Dienst in Vollmacht getan. Die Anlehnung an Elia wird hier sehr deutlich. Elia stand auch allein als Zeuge gegen den Geist seiner Zeit. Elia war, kam sich vor, als ob er der Letzte, der Einzige war, der noch zu Gott hielt. Ja? Bis Gott ihm dann sagte, Elia, es haben noch 7000 andere ihre Knie nicht gebeugt vor Baal. Aber er sagt, ich bin allein übrig geblieben. Also Elia stand ziemlich allein als Zeuge gegen den Geist seiner Zeit. Und dazu ist die Gemeinde Jesu auch heute berufen. Auch wenn sie dadurch in eine Außenseiterrolle kommt und sich allein fühlt, aber wir sind berufen, wirklich gegen den Geist der Zeit zu stehen. Und sie trugen auffällige, einfache Kleidung wie Elia. Elia hatte auch diese ganz einfache Kleidung, man erkannte ihn gleich. Das Kamelhaar damals oder härenes Gewand, es war jedenfalls ein auffälliges Gewand. Und sie stehen vor dem Herrn der Erde. Von Elia wird das auch gesagt. So spricht der Herr, vor dem ich stehe. Es soll nicht regnen, bis ich es sage. Und diese beiden stehen auch vor dem Herrn der ganzen Erde. Und das ist doch unsere Berufung, liebe Gemeinde, dass wir Menschen sind, die vor dem Herrn stehen und von ihm gesandt und ausgerüstet und gebraucht werden. Dann auch bei Elia fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Festnahmekommando und auch das Opfer, das am Karmel oben auf dem Altar lag. Hier allerdings unterscheidet sich der Dienst der zwei Zeugen ganz bezeichnend von Elia. Bei Elia fiel auf seinen Befehl hin das Feuer vom Himmel. Aber hier in Offenbarung 11, Vers 5 kommt das Feuer aus ihrem Mund. Und ich glaube, dass damit die Macht des Wortes angedeutet ist. Hier macht sich der Einfluss von Jesus in Lukas 9, Vers 54 bemerkbar, wo die Jünger gesagt haben, Herr, sollen wir über diesen Ort, der dich nicht aufnehmen will, bitten, dass Feuer vom Himmel fällt, eine samaritische Stadt? Und Jesus sagt, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder wir sind und ihr seid? Das Feuer aus ihrem Mund verweist auf die Macht ihrer Worte, denen niemand widerstehen kann, und nicht auf physische Vernichtung. Wie auch Jesus bei seiner Wiederkunft bezeichnenderweise nicht mit dem Schwert in der Hand kämpft, sondern mit dem Schwert seines Mundes. Und bis ihr Zeugendienst vollendet ist, bleiben die beiden Zeugen unantastbar. Kein Mensch und keine Macht kann ihnen widerstehen und sie aufhalten. So war das schon bei Jesus und bei den ersten Jüngern. Als man Jesus nach seiner ersten Predigt in Nazareth einen Abhang hinunterstürzen wollte, da ging er mitten durch sie hindurch. Das heißt, er war unantastbar. Sie wollten ihn töten, aber sie konnten es nicht tun, weil sein Auftrag noch nicht erfüllt war. Und später haben einmal einige Leute zu ihm gesagt, der Herodes, der will dich töten. Und da sagt Jesus, sag diesem Fuchs, ich werde heute und morgen meine Arbeit tun. Und am dritten Tag wird sie vollendet sein. Und er deutet darauf hin, er braucht sie keine Angst zu haben, dass irgendetwas ihm geschieht, bevor seine Zeit gekommen ist, weil er wirklich im Auftrag Gottes steht. Ebenso war Petrus lange Zeit unantastbar. Er war im Gefängnis gewesen, wieder befreit worden und ein anderes Mal war er ins Gefängnis geworfen worden und sollte am nächsten Tag getötet werden. Man hatte extra 4 Soldaten an ihn gekettet und hat die Zelle auch noch außen bewacht, also Hochsicherheitstrakt hoch 4. Da sollte wirklich nichts passieren. Und Gott hat ihn rausgeführt. Die Gemeinde hat gebetet eine Nacht lang. Und Gott hat ihn aus dem Gefängnis geführt. Und er konnte nicht getötet werden, bevor seine Zeit gekommen war. Und so sind diese beiden Zeugen unantastbar gewesen, bis ihr Auftrag vollendet ist. Und ich bin so froh, das gilt auch für uns. Wir werden unantastbar sein, wo wir im Auftrag Gottes unterwegs sind, bis unsere Zeit gekommen ist. Und nichts und niemand kann das verhindern. Und solche Zeiten gab es in der Geschichte der Kirche immer wieder, dass Menschen aus Gefängnissen befreit wurden, dass sie nicht hingerichtet wurden. Aber dann gibt es auch die Zeiten, wo treue Zeugen eben hingerichtet werden und sterben, eben wenn ihre Zeit gekommen ist. Übrigens, das Gericht, das Elia in 1. Könige 17, Vers 1 erbat, nämlich wo er sagte, so spricht der Herr, vor dem ich stehe, sagt er zu Ahab, es soll nicht regnen. Das diente letztlich der Umkehr des Volkes. Diese Gerichte, wir haben gestern darüber gesprochen, haben letztlich das Ziel, Menschen zur Umkehr zu führen. Und dazu diente auch die Vollmacht, die Gott dem Elia gegeben hat. Auch hinter den Gerichten und Plagen steht letztlich Gottes Rettungsabsicht. Hier der Elia vor Ahab. So spricht der Herr, vor dem ich stehe. Nun zur Wirkung des Zeugendienstes. Die Zeugen Jesu sind ein Stachel im Gewissen der Welt. Ja, diese beiden, die in der Stadt dort auftreten, die sind nicht angenehm. Sie sind das schlechte Gewissen der Menschen, unter denen sie arbeiten. In einer Welt, die Gott und seine Herrschaft ablehnt, sind die Zeugen Jesu Störenfriede, ein Stachel im Gewissen. Für Menschen, die sich selbst zum Herrn über Leben und Tod erheben, sind die Zeugen des wahren Herrn unbequem. So war es bei Petrus. Er hat am Pfingsttag der großen Menge gesagt, ihr habt mit all eurer Religiosität und eurem Eifer den Messias getötet. Und es traf die Leute mitten ins Herz. Das sind Worte, die, ja, Stachel, die sind ein Stachel. Das sind keine weichen Worte. Auch Paulus erregte überall, wo er hinkam, Anstoß und Aufruhr. Und es dauerte nicht lang, bis man ihm nach dem Leben trachtete. Und so war es in der Geschichte immer wieder. Und ich wünsche, liebe Gemeinde, dass wir auch solche Menschen sein können in unserer Zeit, die vor Gott, dem Herrn über Himmel und Erde stehen, die sich von ihm gebrauchen und senden und begaben lassen, die in großer Liebe, aber auch in großer Wahrheit und Treue ein Stachel im Gewissen der Welt sind. Wir haben in meiner Schulklasse jährlich ein Klassentreffen. Und ich fahre da immer wieder hin, weil ich darum ringe, meine Klassenkameraden, das sind Doktoren und Professoren und alles Mögliche, was aus denen so geworden ist, es ist so mein Herzensanliegen, dass sie Jesus finden, dass sie Gott ernst nehmen. Und ich merke, ich bin auch in gewisser Weise ein Stachel für sie, dass sie merken, dass mit Gott und Jesus ist wohl doch nicht abgeschlossen. Da ist wohl doch etwas dran. Vor allem als unsere Tochter gestorben ist, da hat Gott mir ganz neu eine Möglichkeit gegeben, zu diesen Menschen zu reden. Und sie sind erschüttert worden davon. Und sie, ja, ich ringe darum, dass einige von ihnen, ja, oder alle, ach Herr, dass es doch alle werden, dass sie Jesus finden und annehmen. So war es auch bei Stephanus in Apostelgeschichte 6, Vers 10. Ich will das gerade mal lesen. Stephanus war ein solcher Zeuge, den ich in diesen beiden Zeugen auch wiederfinde. Von Stephanus heißt es dann in Vers 10, 6 Vers 10, doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Stephanus war so von Gott, von seinem Geist erfüllt und begabt, dass niemand ihm widerstehen konnte. Und er musste schließlich mit dem Leben dafür bezahlen. Zeugnis, Martyria, hängt ja mit Märtyrer zusammen, mit Martyrium. Nun zum vorletzten Punkt, das Ende des Zeugendienstes. Da sind wir in Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Der Dienst der Zeugen vollzieht sich wie in den ersten Gemeinden. Er wurde von Zeichen und Wundern begleitet. Niemand konnte ihm widerstehen. Und das führte wiederum zu heftiger Verfolgung. Wie man das bei Stephanus lesen kann. Wenn die Zeugen ihr Zeugnis vollendet haben, bricht Verfolgung auf. Wie bei Stephanus. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, erst dann wird das Tier aus dem Abgrund mit ihnen Krieg führen und sie besiegen und töten und ihren Leichnam auf die Straße der großen Stadt werfen. Doch wie Gott sich zu Jesus bekannt und ihn auferweckt hat, so bekennt sich Gott auch zu den verfolgten und getöteten Zeugen, spätestens bei seiner Wiederkunft, die vielleicht mitten in solch tödliche Verfolgung hinein geschieht. Und zum Schluss noch das Zentrum des Widerstands. In Vers 8 steht, und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der großen Stadt. Die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und ich frage euch, welche Stadt ist hier gemeint? Ist es Jerusalem? Ist es Rom? Was meint ihr? Und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Könnte Jerusalem sein, ja. Ich würde sagen, es ist mein Verständnis, es kann nicht mit Sicherheit sagen, dass das richtig ist, aber ich würde sagen, der Widerstand kommt aus dem religiösen und geistlichen Zentrum. Zu einer bestimmten Zeit war Jerusalem das religiöse und geistliche Zentrum der jüdischen Gemeinde Jerusalem. Und dort wurde der Herr gekreuzigt. Dort wurde die erste Gemeinde verfolgt. Dann sind die Gläubigen aus Jerusalem geflohen. Sie wurden versprengt in alle Welt. Und später wurde zum Beispiel auch Rom ein solcher Ort, wo Christen verfolgt wurden, wo Petrus vielleicht gekreuzigt wurde und viele andere im Kolosseum den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wurden, gegen sie kämpfen mussten. Der Widerstand gegen die Jünger Jesu kommt aus dem religiösen und geistlichen Zentrum. Wiederum würde ich sagen, hier ist keine bestimmte Stadt gemeint. Sodom, Ägypten kennzeichnen sie. Die Gemeinde Jesu war immer eine Gemeinde unter dem Kreuz. Und ihr Weg durch die Geschichte ist von einer Spur des Blutes gezeichnet. Die wahren Jünger Jesu haben immer Verfolgung erlebt, früher oder später. Und so sagt Paulus, wir müssen durch viel Drangsal ins Himmelreich kommen. So sagt er den jungen Gemeinden dort. Es gibt ein schönes Buch, ein gutes Buch der Kirchengeschichte. Das heißt Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Die Kirchengeschichtsbücher, die wir gelernt haben an der Universität, die beschreiben die Geschichte aus der Perspektive der großen Kirchen. Und da sind sie die Richtigen und etwa die Freikirchler, womöglich die Sektierer und so. Das ist alles sehr fragwürdig. Kirchengeschichtsschreibung ist sehr abhängig vom eigenen Standpunkt. Aber dieses Buch, Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt, zeigt, wie die wahre Gemeinde Jesu nicht die herrschende, große, machtvolle Kirche war, sondern wie sie eine Kirche war, wie diese beiden Zeugen. Eine Zeugengemeinde, die treu war im Zeugnis für Jesus und die auch Verfolgung erlebt hat, aber zu der sich ihr Herr bekannt hat. Der scheinbare Triumph der Gegner schlägt einmal um in Entsetzen, wie bei der Auferstehung Jesu, so erst recht bei der Wiederkunft Jesu. So, das war meine Auslegung zu diesem Kapitel. Und ich möchte auch heute die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Aber zunächst mal die Rückfrage, ist es nicht wertvoller, nicht nur an eine Reportage irgendeines zukünftigen Ereignisses zu denken, wo man dann zu Hause sitzt und den Fernseher einschaltet, so, wann kommt das? Ah, jetzt ist das. Ja, was haben wir davon? Aber diese Auslegung, die ich jetzt versucht habe weiterzugeben und die viele auch treue Bibelausleger so auch vertreten, die finde ich wertvoller, weil sie uns betrifft und uns hilft in unserem Leben und in unserem Dienst. Als Verheißung, als Ermutigung. So, jetzt möchte ich gern den Raum freigeben für Fragen. Der Timo ist da mit dem Mikrofon, damit auch die, die über Zoom zuschauen, das alles gut verstehen. Und ich brauche leider auch die Verstärkung. Hat jemand eine Frage dazu?
Ja, ich. Und zwar in Vers 4 in dem Kapitel 11 steht, dieses sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter. Und der Ölbaum ist ja symbolisch eigentlich für Israel gemeint. Also echt? Wir als Gemeinde Christi sind ja eingepfropft in diese Ölbäume. Mhm. Wo ist Israel? Also wo ist, also wir reden jetzt immer von der Gemeinde und von den Märtyrern. Wo ist Israel, frage ich mich gerade. Oder wo sind ja die Gläubigen?
Ja,
oder?
Das ist gut, das ist sehr gute Frage. Sehr gute Frage, will ich gern drauf eingehen. So wie ich das Neue Testament verstehe, gibt es im Neuen Testament nicht mehr diese Zweispurigkeit, hier Israel, da die Gemeinde, wie sie heute oft immer schärfer profiliert wird, sondern es gibt die Gemeinde Jesu Christi, die Gemeinde des Messias, die aus Israel hervorgegangen ist und wo Zweige aus den Völkern mit eingepfropft werden. Ist die Gemeinde des Messias, das neue Volk Gottes. Und da gehören ganz viele Israeliten zu. Aber es ist nicht mehr die Trennung, hier Israel, da Gemeinde. Sondern es ist, und Paulus hat darum gerungen, dass sein Volk wieder zurückkommt in diese Wurzel zu dem Messias. Und ohne den Messias ist Israel in großer Gefahr. Also es gibt ein Volk Gottes und das ist die Gemeinde des Messias aus Juden und Heiden. Weitere Fragen? Da Das war jetzt sehr kurz gesprochen. Wir können gern noch weiter. Da gibt es noch viele Aspekte zu. Ja, eine ganz kurze Antwort.
Ich habe am Anfang das nicht verstanden mit den zwei Zeugen. Wenn die Gemeinden gemeint sind, warum dann die Zahl zwei? Das sind ja schon mehrere Personen oder sind es verschiedene Gemeinden oder was ist damit gemeint?
Sind Sie einen Augenblick später reingekommen?
Ja.
Gut, denn das habe ich versucht zu erklären. Zeugen haben in der Bibel nur eine Überzeugungskraft, wenn das Zeugnis auf mindestens zweier Zeugenmund beruht. Ein Zeuge reicht nicht. Bei der Verurteilung Jesu wurde auch gesucht, zwei Zeugen, und es musste übereinstimmen. Und ein Zeuge ist in der Bibel nicht genug. Es muss bestätigt werden aus zweier oder dreier Zeugenmund. Und so stehen die zwei Zeugen praktisch für das Zeugnis von Jesus auf zweier Zeugenmund. Und Jesus hat seine Jünger auch immer wieder ausgesandt zu zweit. Ja. Also die zwei stehen als Repräsentanten praktisch für die Zeugengemeinde Jesu. Die Zeugengemeinde ist und zwei Zeugen ist eben das Zeugnis, ein glaubwürdiges Zeugnis, das auf zweier Zeugenmund beruht. Das ist also diese Auslegung, die ich hilfreich finde und ja, die mir hilft. Ich freue mich über die Aufmerksamkeit und diese Fragen, sehr gute Fragen. Aber es muss jetzt auch nicht in die Länge gezogen werden. Wir können gern auch noch zu zweit oder zu dritt über dies oder jenes sprechen. Morgen geht es ja weiter, wird nochmal sehr spannend. Morgen geht es um den Antichristen, Kapitel 13. Also ich spreche nicht über das Thema Antichrist irgendwie global, sondern wir legen Offenbarung 13 aus. Was sagt Offenbarung 13 über den Antichristen? Darum geht es morgen und am Sonntag geht es dann um die neue Welt, wie sie die Offenbarung uns zeigt. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, herzliche Einladung zum Morgenabend.